Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Und damit einen wunderschönen guten Abend aus dem VIP-Bereich, aus dem Rudolf-Harbig-Stadion, aus unserem dynamischen Wohnzimmer. Ja, Tino, merkst du, oder? Das ist der Rückenwind von Nürnberg, den wir hier noch haben. Schönen guten Abend zu Schwarz-Gelb, unserem Live-Talk. Und das ist eine gute Tradition geworden, dass wir rund um den Vereinsgeburtstag gemeinsam mit Dynamo, gemeinsam mit unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner unseren kleinen Live-Talk im Frühjahr ausstrahlen. Happy Birthday, liebe Sportgemeinschaft, zum 73. Und ich glaube, nach dem 2:0 in Nürnberg haben wir alle wieder so richtig schöne, positive Frühlingsgefühle, oder?
Mit diesen Frühlingsgefühlen kann man natürlich auch wunderbar Geburtstag feiern. Der April ist ja der Geburtstagsmonat bei der SGD. Ich habe mal nachgeguckt, 7 Profis haben Geburtstag. Können wir dann Haupe mal fragen, ob da in der Kabine gerade nur noch gefeiert wird? Aber kannst du...
Verrat doch noch nie unsere Gäste.
Ach so, du hast natürlich recht, wir haben das natürlich anders vorbereitet. Ja, der 10. Traditionsspieltag steht bevor, auch das ist eine Tradition zum Geburtstag und er steht diesmal unter dem Motto Rekordhalter. Und da gibt es ja so einige bei Dynamo, zum Beispiel gibt es einen Torhüter, der auch ein Tor erzielt hat, es gibt Spieler, die Ecken direkt verwandelt haben und wir haben heute auch einige Rekordhalter bei uns auf dem Podium. War das jetzt die richtige Überleitung?
Genau die Überleitung brauchte ich. Zum Beispiel ihn. Er war 2018 nämlich der teuerste Dynamo-Abgang, damit der teuerste Transfer. Mittlerweile, Gott sei Dank, längst zurück als Denker und Lenker im Dynamo-Mittelfeld. Er ist der Vizekapitän, der beste Scorer in dieser Saison bei der SGD und ein Garant für eine bockstarke Dynamo-Rückrunde. Hier ist unser Niklas Hauptmann.
Guten Abend.
Und ich habe es gerade schon gehört hier hinter mir, das Wort Fußballgott ist jetzt meine perfekte Überleitung, denn neben dem einen Fußballgott sitzt ein anderer. Er hat in den 2010er Jahren bei der SGD seinen Stempel aufgedrückt, erst als Spieler, dann als Trainer und wir sind sehr, sehr froh, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Christian Fußballgott Fjell.
Und er ist auch eine Legende. 414 Partien für die Sportgemeinschaft. Einer, den man noch wirklich als Vollblutstürmer bezeichnen konnte. Mit 191 Treffern ist er der Rekordtorschütze der SGD. Wir freuen uns auf Thorsten Gütschow.
Niklas, die erste und vielleicht doch drängendste Frage geht an dich. Wie geht's dir, nachdem du im Spiel gegen Hertha irgendwas mit der rechten Schulter hattest? Und ich glaube, es war irgendwie so ein Ex-Dynamo, der irgendwie dran schuld war. Ich glaube, er heißt Leistner. Kannst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen?
Ja, also erstmal schönen guten Abend. Mit Leiste ist alles geklärt. Wir hatten nach dem Spiel schon Kontakt. Mir geht's besser. Letzte Woche war es nicht so gut. Schmerzen sind da, sind auch normal. Ich glaube, wichtig ist, dass man gewisse Bewegungen mit dem Arm einfach machen kann. Das fängt im Alltag mit dem An- und Ausziehen an. Und letzte Woche war es einfach so, dass es keinen Sinn gemacht hätte. Sonst wäre ich so, hätte nicht so auf dem Platz gestanden.
Wenn ich kurz einhaken darf mit dem An- und Ausziehen, warst du nur angezogen oder nur ausgezogen in der letzten Woche?
Ich hab mir schon Mühe gegeben und bin in den Schmerz reingegangen, immer wieder. Aber mir geht's besser und natürlich ist Samstag auch für mich das Ziel.
Das wollte ich gerade noch nachfragen. Der Trainer hat neulich mal leicht humorvoll gesagt, du würdest dir immer im April deine Auszeiten nehmen. Der hat gut lachen, ne? Aber sag, für Samstag, könnte es klappen gegen Bochum?
Ja, ich habe heute das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden, ohne Gegnerkontakt, ohne Zweikämpfe. Das heißt, wir müssen schon noch abwarten. Aber ja, wie gesagt, die Bewegung ist wieder da. Der Schmerz, der wird ein paar Tage noch bleiben. Über den kann man auch drüber gehen. Und jetzt gucken wir einfach die nächsten Tage, wie es sich entwickelt.
Fjello, dann die Bitte an dich nicht so hart. Ich glaube, es ist die rechte Schulter, wenn ich gerade richtig gucke.
Nee, aber wie schön er das gerade gesagt hat, das sind die schönsten Einheiten, wo du nicht angegriffen wirst. Schön locker spielen hinher. Hast du gut gemacht, Junge.
Haupe, weißt du, was ich nach dem 2:0 in Nürnberg noch in Nürnberg gemacht habe? In guter alter Haupe-Tradition?
Wahrscheinlich was Gutes gegessen.
Ein Schnitzel. Ich hab doch rausbekommen, du bist doch Schnitzelesser, oder? Oder hat man mir das falsch gesagt? Du kannst doch dem Schnitzel viel abgewinnen, oder? Das habe ich nämlich neulich versucht rauszubekommen, weil du uns ja nach diesem fulminanten 6:0 gegen Münster nur so rudimentär erklärt hast, wie du den Abend dann genießt. Und dann wollte ich ja unbedingt wissen, wie und was genießt der Haupe. Dann haben wir rausbekommen, hier nicht weit entfernt, gönnst du dir gerne mal einen Schnitzel.
Ja, so gegen ein gutes Schnitzel habe ich nie was einzuwenden. Hab da jetzt nicht den einen Ort in Dresden. Aber ja, nach Spielen, das ist dann der Moment, wo du dir mal was leisten darfst. Und dann kannst
du. Habe ich mir auch gedacht am Samstag. Jetzt ist einfach mal der Moment, wo du dir das leisten kannst und hab's dann mal krachen lassen. Es hieß übrigens Schnitzelturm. War sehr lecker.
Top. Also geht immer. Bei mir ist aber auch mal ein Döner dann nach dem Spiel, wenn du es dir verdient hast. Das ist immer die Sache. Aber ja, das sind die Momente, wo du dann auch mal abschalten musst.
Ah, auf die Überleitung komme ich jetzt. Dynamo hat ja auch eine gute Figur. Eine gute Figur am Samstag gemacht, oder? Fiallo, bei diesem 2:0 in Nürnberg war eine überzeugende Vorstellung. Und das trotz, dass 4 Spieler, unter anderem ja Haupe, gefehlt haben. Bei einem Verein, du kennst ja beide Vereine gut. Du kennst ja Dynamo und Nürnberg. In Nürnberg muss man erstmal gewinnen.
Vor allem auch in der Situation, in der du gerade bist. Es gibt so Momente, glaube ich, in der Saison, vor allem viele reden jetzt gerade über diese Crunch-Time, die jetzt kommt. Ich glaube, das war so ein Moment. Ich glaube, warst du mit dort oder hast du es im Fernsehen geschaut?
Ich habe es im Fernsehen geschaut.
Was hast du gedacht? Gibt dem Rot oder nicht?
Nee, war gar nichts.
Okay, sehr gut.
Ich habe es ganz genauso gesehen, ist ja klar. Ja, aber das sind so Momente, da kann so ein Spiel dann auch anders laufen. Ja, aber sowas musst du dir auch verdienen. Ich glaube, das hat die Mannschaft in den letzten Wochen dann auch gemacht, weil sonst passiert sowas nicht. Und deshalb, ja, ist nicht so einfach in Nürnberg zu gewinnen und gibt Selbstvertrauen.
Thorsten, wie hast du es gesehen, das Spiel am Samstag in Nürnberg? Dynamo war vor allen Dingen auch die laufstärkere Mannschaft, ist, glaube ich, am Ende 10 Kilometer mehr gelaufen als Nürnberg und war am Ende auch effizient.
Erstmal nochmal guten Abend und ich muss noch was loswerden. Heute ist Dienstagabend, glaube ich, ne? Und wenn man hier ins Stadion kommt heute, wird so eingeladen. Also es ist schon mein Wohnzimmer, hier habe ich jahrelang gespielt. Ich bin richtig stolz und freue mich hier zu sein, denn ist ja wieder was los. Und Dienstagabend gibt es nirgends hier. Danke euch, dass ihr gekommen seid. Jetzt zum Spiel. Ich habe das auch im Fernsehen gesehen. Am Anfang dachte ich, fehlen einige Leute. Aber du warst auch dabei, der gefehlt hat. Und dachte ich, Punkt wäre gut. Und dann natürlich, wie Fiallo sagt, der Sieg ist ganz wichtig. Jetzt für die Moral. Sicherlich die eine Situation, die war der Schiri auf unserer Seite, obwohl gar nichts war. Hätte anders ausgehen können. Aber das Ergebnis Sport, wir haben 2:0 gewonnen, ganz, ganz wichtige Punkte. Und ich habe gerade zum Scholler, glaube ich, gesagt, jetzt da vorhin, noch jetzt nochmal 3 Punkte. Ist möglich gegen Bochum. Und hätte ich Dynamo nicht zugetraut, nach 13 Punkten, die Hinrunde war, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, gute Leute geholt. Passen rein, vom Charakter her auch. Und ich denke, ich bin überzeugt davon, dass wir die Klasse halten.
Sehr schön. Haupe, wie verfolgst du dann so ein Spiel, wenn deine Mannschaft spielt? Emotional wie der Mann neben dir oder eher ruhig, sachlich, nüchtern analysieren?
Ja, wie bei jedem, ist ganz, ganz schwer. Und da kommen auch bei mir Emotionen dann zu Hause hoch, wenn ich meine Ruhe habe. Am liebsten schaue ich es dann tatsächlich auch alleine. Versuche mich dann im schlimmen Moment auch einfach mal abzulenken, einen Kaffee zu machen. Ist ganz schwer, dazu zu schauen, ja.
Und endlich ja auch mal die zweite Halbzeit. Das fand ich auch wichtig. Am Samstag geliefert eine solide, gute erste Halbzeit, stand es 0:0. Und dann mal diese zweite Halbzeit gezogen. Das ist ja so ein Mini-Trauma bislang in dieser Saison gewesen, dass du die zweite Halbzeit öfters mal dann auch in Anführungszeichen verloren hast. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen, dass das in Nürnberg dann endlich mal geklappt hat?
Ich glaube, es wurde gerade schon gesagt, am Ende sind wir 10 Kilometer mehr als der Gegner gelaufen. Also das alleine gewinnt dir keine Spiele. Du kannst auch falsch laufen und unnötig laufen. Aber ich glaube, dass das einfach nur zeigt, welche Courage diese Mannschaft hat. Die Jungs, die reingekommen sind, auch teilweise ohne Spielrhythmus seit Wochen, Monaten. Wir haben über die ganze Saison gepredigt, dass der Charakter in der Mannschaft herausragend ist. Ich glaube auch, dass einige das irgendwann nicht mehr hören konnten, weil wir mit 13 Punkten da standen. Aber genau das bringt uns jetzt die Punkte. Das zeigt, dass die Jungs voll da sind, wenn sie gebraucht sind. Und kann ich nur meinen Hut ziehen vor der Leistung am Wochenende. natürlich ist dann nicht immer alles perfekt. Und Fjellu hat es gerade gesagt, die kleinen Dinge, die müssen dann in der Liga auch für dich mal laufen in so einem Spiel. Genauso laufen sie auch mal gegen dich. Und trotzdem für mich ein total verdienter Sieg, weil am Ende die Mannschaft gewonnen hat, die es mehr wollte.
Fjellu Hauper hat es gerade gesagt, am Samstag kamen Spieler zum Einsatz, die haben lange nicht gespielt. Lars Bünding, Claudio Kammerknecht standen zum ersten Mal im Kader, überhaupt seit ganz langer Zeit. Ist es genau das, was so eine Mannschaft ausmacht, was den Charakter einer Mannschaft ausmacht, da zu sein, wenn man gebraucht wird und auch in den Wochen zuvor im Training sich reinzuhauen, um dann da zu sein und auch fit zu sein, wenn man gebraucht wird?
Weißt du, Tino, natürlich sage ich jetzt zu dir, ja, genau, das ist alles, was du gesagt hast, ist richtig. Und trotzdem hast du als Trainer dann schon ab und zu die Problematik, dass du weißt, jeder will spielen. Wenn du den einen oder anderen nicht spielen lässt, dann siehst du, er ist sauer. Aber letzten Endes ist das der Job, den sie machen müssen. Dass wenn sie die Momente bekommen zu spielen, dann müssen sie da sein. Weil dann zeigst du dem Trainer, ey, du machst Woche für Woche einen Fehler, dass du mich nicht spielen lässt. Aber du kannst dich zu 100% auf mich verlassen, wenn du mich bringst. Das ist der Job, das haben sie alle gemacht. Und deshalb, ja, Glückwunsch auch an den Trainer, weil das ist nicht so einfach. Das sind Dinge, die du regeln musst und anscheinend regelt das gut.
Ja, Hauper, lass uns bei dem Thema mal ganz kurz bleiben. Du hast es gerade schon gesagt, es ist immer wieder gepredigt worden, wir brauchen alle. Dann denkst du natürlich als Spieler, der vielleicht mal auf der Tribüne ist, ja, das sagen sie uns jetzt schon seit Wochen. Und dann wirst du aber gebraucht und lieferst. Und ich finde, ihr macht es aber auch wirklich bemerkenswert gut. Der Geist in der Mannschaft scheint zu stimmen. Und derjenige, der dann halt mal nicht spielt, der scheint sein eigenes Ego tatsächlich in den Dienst der Mannschaft und für den großen Erfolg hinten anzustellen.
Ja, und das ist ja tatsächlich seit jetzt über anderthalb Jahren genau der Fall. Ich hatte es schon mal erwähnt, vor 2 Jahren hatten wir eine Situation, wo es in der Mannschaft vielleicht das ein oder andere Problem gab. Dann haben wir uns auch zusammengesetzt, haben gesagt, diese Dinge dürfen uns nicht passieren innerhalb der Mannschaft. Und dann musst du auch Glück haben mit den Charakteren, die du dann bekommst in der Truppe. Und da haben wir riesiges Glück. Egal ob jetzt im Sommer, im Winter, die Jungs, die dazugekommen sind, die uns zweifelsohne sportlich und charakterlich nach vorne gebracht haben. Aber dann brauchst du Glück mit den Charakteren und die, ja, wir haben einen total sauberen Kern, ob das der Mannschaftsrat ist und darüber hinaus. Dann gibt der Trainer klare Prinzipien vor, die für jeden klar sind. Egal, ob du jetzt jede Woche spielst oder vielleicht nur punktuell zum Einsatz kommst. Und von daher wissen alle ganz genau, was zu tun ist. Und ja, es ist am Ende, wie ich gerade sagte, dieser Charakter in der Mannschaft, dieses sich unterzuordnen, das klingt immer sehr einfach. Als Spieler ist es einfach auch schwer. Das sind schwierige Entscheidungen und auch schwer zu akzeptieren. Und dann kannst du auch sauer und enttäuscht sein, aber pünktlich zum Spiel musst du dann halt wieder in der Lage sein zu helfen, wenn es gebraucht wird. Und da muss man einfach sagen, alle Jungs bei uns immer top vorbereitet und ordnen sich komplett unter dem ganzen Ziel hier.
Top, muss man wirklich sagen, auch wenn man sie am Spieltag sieht, wenn sie dann mal auf der Tribüne sitzen müssen, wirklich immer positiv pushend. Und wenn es Heimsiege gibt, dann sofort runter vorm K-Block mitfeiern. Gibt es auch anders. Und hast ja gerade schon gesagt, gibt es auch Mannschaften, wo das dann nicht so funktioniert.
Ja, hat man auch selbst schon anders erlebt.
Ja, klar.
Und da haben wir einfach Glück und einfach sehr, sehr gute Charaktere.
Fjellu, der Sieg war am Samstag wichtig, weil es eben zuletzt dann noch 2 Niederlagen gegeben hatte, dann noch die Ereignisse gegen Berlin. Und ich glaube, für das ganze Umfeld, die ja schon gesagt haben, oh, wenn wir jetzt in Nürnberg auch noch verlieren, was passiert denn da und so. Deshalb war es, glaube ich, für alle, ich habe es vorhin schon gesagt, so ein leichtes Frühlingserwachen. Alle sind mit einem guten Gefühl dann in diesen Sonnabendabend gestartet, weil sie gesagt haben, ja, die Jungs können es. Und sie haben ja nicht enttäuscht gegen Berlin und Paderborn. Sie haben sich bloß nicht belohnt.
Ja, aber das ist ja das Schöne an diesem Verein hier. Ich erinnere mich einfach, wenn du gewonnen hast, warst du der König. Wenn du verloren hast, waren alle todtraurig und du bist besser zu Hause geblieben. Das ist ja auch das, was diesen Verein ausmacht. Aber wir hatten Co-Trainer immer gesagt, nichts ersetzt Siege. Und es ist einfach so. Und vor allem in der jetzigen Phase und wenn du davor 2-mal verloren hast, da ziehst du Selbstvertrauen raus und ja. Die Verrückten feiern jetzt schon und freuen sich aufs nächste Spiel. Die Mannschaft tankt Selbstvertrauen. Und eine Mannschaft mit Selbstvertrauen in dem Stadion, wir wissen alle, was da abgehen kann.
Thorsten, das hat sich über die Jahre nicht geändert, oder? Diese Heimstärke, die ist letzten Jahre mal hier ein bisschen abhanden gekommen. Aber wenn die Mannschaft auch liefert, wenn der Funke überspringt, das war schon damals so, oder?
zu mir bräuchte heute kein Trainer was sagen. In dem Stadion, wenn ich sitze auf meinem Platz, gucke hier rein, das Stadion voll begeistern, das ist eigentlich, mehr geht nicht. Und wenn man hier aufläuft, wenn man hier spielt, muss man eigentlich rausgehen, alles geben und dann ist man schon auf der richtigen Seite. Und dass wir im ersten Jahr der zweiten Liga so viele Punkte abgegeben haben, ich glaube, das ist jetzt passiert, aber ich glaube, im zweiten Jahr jetzt wird es mehr Heimsiege geben und dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat. Fiello hat es gerade gesagt, Haube, nach so einer Situation, wo einige fehlen, nach Nürnberg zu fahren und so ein wichtiges Spiel zu gewinnen, weil viele gefehlt haben und dann noch so eine Leistung abzurufen, gerade die Spieler, die lange nicht gespielt haben, wo die Spielpraxis fehlt, die müssen an der Mannschaft bleiben, trotzdem müssen sie fit bleiben und die haben gezeigt, dass sie das auch können und ich fand das, wie das ins Zustande kommt, nachher fragt überhaupt keiner mehr. Wir haben ganz, ganz wichtige Punkte geholt und ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte jetzt in der Situation eigentlich, die dann für Entlassene halt reichen müssten.
Haube, lass uns noch mal kurz auf diesen gebrauchten Ostersamstagabend, Karsamstagabend schauen, mit der Niederlage gegen Hertha, aber auch den ganzen Ereignissen drumherum. Wie hast du den Abend erlebt und wie hast du den dann verarbeitet?
Ja, ich glaube, jeder, der im Stadion war oder die Bilder im Fernsehen gesehen hat, ich meine, ich stand auf dem Platz, dass dann die Pyros hin und her fliegen, das ist, glaube ich, klar, das will keiner sehen. Ich glaube, dass da gründlich aufgearbeitet wird, dass ist dann die Aufgabe der Verantwortlichen an der Stelle. Natürlich, die Tage danach ist es irgendwie bei uns auch nochmal ein Thema. Auf der anderen Seite wird von uns auch richtigerweise verlangt, dass wir uns dann wieder auf unseren Job konzentrieren und der liegt auf dem Platz. Und darüber hinaus, klar, die Niederlage, die hat dann dazu gepasst, weil es nicht notwendig war. Aber das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Die kleinen Sachen laufen einmal für dich, die laufen dann auch mal gegen dich. Auch wenn das Spiel gegen Hertha sportlich gesehen auch von uns nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste war.
Ganz kurz nochmal, wolltest du den Elfmeter nicht schießen? Wie war denn das mit dem Elfmeter?
Na, das muss ich, glaube ich, nochmal klarstellen.
Ja, also, super. Schön, wir sind ja heute hier unter uns.
Also es wurde ja gecheckt beim Videoassistenten, dann bin ich so ein bisschen in die Richtung gelaufen auch, wollte auch nochmal kurz auf dem Bildschirm sehen, wie das aussieht. Dann gibt er den Elfmeter, ich drehe mich um, gehe Richtung Strafraum und sehe, dass der Vince Vermeer den Ball in der Hand hat, Stürmer. Und für mich ist in dem Moment klar, okay, der hat den Ball in der Hand, der will den schießen. So. Und dann haben wir uns kurz abgesprochen. Er hat gefragt, ob ich es machen will. Ich hatte das Gefühl, du willst ihn schießen, dann schieß ihn. Und das ist auch alles okay. Das passiert. Am Ende hat er die Verantwortung dann in dem Moment genommen. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir genug Jungs haben, die in der Lage sind, sich das zutrauen, den auch zu nehmen, den Ball. Und dann ist überhaupt kein Problem, dass er den verschießt, weil wir auch darüber hinaus genug Chancen hatten, Möglichkeiten hatten, zum Tor zu kommen.
Eine sportliche Antwort habt ihr ja dann in Nürnberg gegeben, das haben wir gerade schon besprochen. Eine Antwort auf die Begleitumstände, die Fankrawalle gab es heute. Die beiden Geschäftsführer Stefan Zimmermann und Sören Gonter, ihr werdet es mitbekommen haben sich heute Nachmittag geäußert, zusammen auch mit den Vereinsgremien, mit dem Präsident und auch Aufsichtsrat. Ein sehr bemerkenswerter Schritt, wie danach auch in vielerlei Medien schon festgestellt wurde, dass zum ersten Mal auch seit langer Zeit der Verein mit einer Stimme spricht. Die Maßnahmen wird er auch mitbekommen haben. Ne? Es geht jetzt darum, die Täter zu identifizieren. Und wenn man sie denn namentlich feststellt, dann wird es ein Stadionverbot geben, es wird Hausverbot geben. Es wird über bauliche Veränderungen hier im Stadion nachgedacht. Der Gästebereich soll besser gesichert werden. Das mal nur als kurzes Update, das soll heute nicht unser Thema sein. Aber wir fanden, Jens und ich, dass natürlich bei all der Freude und den positiven Frühlingsgefühlen, die uns begleiten, dass trotzdem dazugehört und dass wir hier auch nichts aussparen oder totschweigen wollen.
Zum Berlin-Spiel gehört, Thorsten, auch das Gedenken an Hansi Kreischer, der ja leider verstorben ist im Alter von 78 Jahren. Du hast Hansi gekannt, hast immer noch spielen gesehen. Das hat geschmerzt, diese Nachricht, die uns am 1. April ereilt hat.
Das ist sehr traurig, auch für mich, weil das war mein erster Trainer, also Talentetrainer. Hansi hat ja bekanntlich sehr zeitig aufgehört und wurde dann direkt auch Talentetrainer, Jugendtrainer bei Dynamo und da konnte ich das erste Jahr bei ihm trainieren. Hab dann vieles gelernt, vor allen Dingen das Tore schießen. Aber ich muss nochmal dazu sagen, ein menschlichen Charakter vom Hansi war super, Fußballverstand und ganz, ganz großer, der leider viel zu zeitig gegangen ist und war für mich auch eine ganz traurige Geschichte.
Fiello, hast du noch gekannt, ne? Du hast mit ihm, als der damals hier im Nachwuchs angefangen war, Hansi auch für dich immer eine Bezugsperson.
Ja,
Ich war ja in meinem ersten Jahr, nachdem ich aufgehört hatte, U19 Co-Trainer und bin dann U17 Cheftrainer geworden. Und hat viel mit ihm zu tun. Ich war auch sehr traurig und trotzdem, ich sag's euch ehrlich, mit einem Schmunzeln, weil er dir immer wieder die Dinge gesagt hat in einer netten Art und Weise, aber du wusstest, hey, widersprechen ist da vielleicht nicht so gut, deshalb akzeptiert man das. Aber ein toller Mensch, mit dem ich mich in meinen Anfängen viel ausgetauscht habe. Und ja, da wo er jetzt ist, wird es ihm besser gehen als hier. Das ist schon mal sicher.
Hoffentlich.
Ganz sicher.
Sein großes Herz für Dynamo bleibt uns allen in Erinnerung. Und diese, was Fiello gerade schon gesagt hat, Haupe, diese deutliche Art, manchmal war sie vielleicht auch für den einen oder anderen unangenehm, aber er war geradlinig und irgendwie ein feiner Mensch mit einem großen Herz.
Ja, kann ich bestätigen. Er war häufig am Trainingsgelände, dann ist man sich über den Weg gelaufen. Ich meine, ich war als ganz kleiner Junge schon bei ihm im Fußballcamp oben in Zinnowitz war das damals, das war schon der erste Berührungspunkt. Und dann war er über die Jahre immer wieder am Trainingsgelände, wie Fiello gerade sagte, immer eine klare Meinung und war für uns alle, glaube ich, eine traurige Nachricht und für den ganzen Verein.
Haupe, zurück zu euch, zurück ins Hier und Jetzt und auf den Platz, Abstiegskampf. Ihr seid Platz 11, das sieht auf der einen Seite irgendwie beruhigend aus. Auf der anderen Seite sind jetzt nicht viele Punkte Abstand nach hinten. Wird schon gerechnet? Rechnet ihr? Rechnest du? Würde sagen, zwei Siege?
Das von Spiel reichen? Zu Spiel denken.
Danke, Jens. Also, Fakt ist, 5 Spieltage vor Schluss, ja, man schaut auf die Tabelle. Man sieht das. Man sieht, dass wir voll im Rennen sind. Ich meine, nach der Hinrunde hätte das jeder so unterschrieben. Dass wir in der Position stehen, dass wir es in der eigenen Hand haben, ist für uns wichtig. Und ja, ich weiß, das will man dann immer nicht hören von Spiel zu Spiel. Ich glaube, es hilft uns überhaupt nicht, jetzt irgendwelche Rechenspiele anzufangen, sondern die Punkte, die wir jetzt in der Rückrunde geholt haben, haben wir geholt, weil wir halt total klar sind in dem, wie wir es machen wollen, jedes einzelne Spiel für sich. Und das ist so wahnsinnig eng, dass du nichts vorhersehen kannst. Aber wie gesagt, wir müssen sagen, nach der Hinrunde ist es gut, ja, wie wir stehen, dass wir die Chancen haben und natürlich wollen wir es mit allen Mitteln jetzt auch zu Ende bringen.
Dann frage ich mal anders. Es sind noch 5 Spiele und 4 Gegner, Bochum, Düsseldorf, Braunschweig, Kiel, sind mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Ist das gut?
Ist in der Liga, glaube ich, ziemlich egal, ehrlicherweise. Also wir haben gezeigt, wir können gegen die von oben punkten, wir können aber auch gegen die von unten verlieren. Das sieht man doch Woche für Woche, wie sich Dinge in der Tabelle verändern. Von daher, ja, sind direkte Konkurrenten. Wie ich gerade sagte, wir haben es in der eigenen Hand, das ist entscheidend. Und dann ist es gar nicht so wichtig, gegen wen du spielst.
Wir hören ja immer, der Spieler guckt nie so allzu häufig auf die Tabelle. Der weiß, wo Dynamo steht, das weißt du ganz genau. Wie ist es denn beim Trainer, Christian?
Nach jedem Spiel sofort.
Blitztabelle während des Spiels?
Nein, na das nicht, aber du weißt schon ganz genau, was da abgeht. Und
wäre auch schade, wenn nicht, oder?
Ob du vielleicht mal das nächste Spiel gewinnen solltest oder nicht. Nein, im Ernst, Mann. Das sagt man ja immer, dass man nicht drauf guckt. Trotzdem guckt man ab und zu drauf. Aber was wichtig ist, weil du gerade gefragt hast, ob es gut ist, dass du nur gegen die unteren spielst. Letzten Endes kannst du es eh nicht beeinflussen. Du musst gegen die spielen, die halt kommen. Und ich glaube aber, Haupe, das Programm ist schon okay. Es ist schon okay.
Bochum, Düsseldorf, Kaiserslautern, Braunschweig und Kiel. Glaube ich wirklich das Beste. Wir haben das oft schon gelernt, damit dann schon über Kiel am letzten Spieltag. Nee, wirklich, jetzt nur Bochum.
Ganz genau. Also glaub nicht, dass wir in der Kabine an der Tafel stehen und irgendwelche Rechenspiele beginnen, sondern ja, Bochum, fertig, aus. Und danach kommt der Nächste.
Aber die Liga ist schon ganz schön nervös, oder? Mensch, Fiello, Sonntag hat es die nächste Trainerentlassung gegeben. Anfang und Ende in Düsseldorf.
Ich musste das flache Wortspiel nochmal bringen.
9 Trainerentlassungen in dieser Saison in der zweiten Liga. Wenn wir Christian Eichner, der am Saisonende gehen wird, noch dazu addieren, dann sind wir bei 10. Meine Güte, ist das normal?
Meine Güte, was fragst du mich heute für Dinge? Ist das normal? Wie du siehst, ist es normal. Also, ja, keine Ahnung, die Leute, die da nah dran sind, die das Woche für Woche beobachten, sind dann der Meinung, dass ein neuer Impuls wahrscheinlich helfen wird. Ja, und als Trainer, wenn du diesen Job machst, dann weißt du, dass das passieren kann. Und
wie du es richtig gesagt hast, sowohl oben ist Feuer drin, da kann noch der ein oder andere ranschubbern, unten genau dasselbe. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber wenn du diesen Job machst, dann weißt du, dass dir das schon auch mal passieren kann.
Was auffällig ist, dass die beiden Aufsteiger, nämlich Dynamo und Bielefeld, an ihren Trainern festgehalten haben. Ist das Zufall? Ist das ein Signal? Hat das was mit vielleicht auch mangelndem Geld zu tun, dass man eher länger am Trainer festhält, um die Abfindung nicht zahlen zu müssen? Wie würdet ihr das einschätzen, jetzt Thorsten und Fjello?
Naja, ich glaube einfach, dass die Leute, die da nah dran sind, in dem Fall Sportdirektor, sehen, wie gearbeitet wird, Vertrauen in die handelnden Personen haben und in diesem Fall ja, ihnen Recht gegeben wird. Weil ich glaube, ein neuer Impuls bedeutet auch nicht immer, dass alles besser wird, sondern ja, manchmal schadet es nicht, hinzugucken, wirklich hinzugucken, zu sehen, wie gearbeitet wird und dann auch darauf zu vertrauen, dass die richtigen Leute da am Werk sind.
Thorsten, wie siehst du es?
Ich sag mal, zur Halbzeit 13 Punkte, das ist, man geht da als Verein ein gewisses Risiko. Ja. Und das ging gut, zu Recht. Und man hat es wieder gesehen mit dem Spiel, wo einige Spieler fehlen jetzt in Nürnberg oder die ganze zweite Halbzeit. Der Kampf ist da, die Mannschaft ist fit, die gehen Kilometer. Und das ist immer die Grundvoraussetzung, die war auch früher bei uns so, beim Edi Geier oder Hans Meyer nicht hatte. Fitness, so das war. Und wenn du fit bist, wenn du 90 Minuten gehen kannst oder noch mehr, bist du viel voraus. Weil es gibt immer Mannschaften, die Spieler drunter haben, die eben nicht fit sind, die brechen nach 50, 55, 60 Minuten ein. Das ist bei Dynamo nicht der Fall. Wenn, dann wird gewechselt, kommt der Nächste rein, macht es weiter. Und das sieht man. Und das hat man auch mit dem Nürnberger Spiel gesehen. Und ich bin mir 100% sicher, dass Dynamo die Klasse hält. Wenn ich die anderen Mannschaften vergleiche, jetzt Nürnberg oder so, vom Kampf alleine, von der Intensität her. Und da habe ich keine Angst. Und wir haben jetzt noch 3 Heimspiele. Und ich denke, die Punkte, die wir brauchen, die werden wir noch holen für den Klassenerhalt. Da bin ich vollkommen überzeugt.
Haube, was du uns erzählen kannst oder vielleicht einen Einblick geben kannst, ob es diesen Wendepunkt gab, ob die Pause, vielleicht die Winterpause genau zum richtigen Zeitpunkt kam, ob es die 6-9 sind, die genau die richtigen waren, oder ist es doch das Trainingslager gewesen? Wir sind ja mal auf der Suche, wir würden da auch den Geist von Lara nochmal beschwören wollen, wenn es ihn denn gäbe. Oder gab es einen Mannschaftsabend, das ist ja auch immer gern gefragt, habt ihr euch irgendwann mal, ich glaube, unter den Tisch gesoffen, das ist aus der Zeit gefallen, oder? Das gab es vielleicht früher mal, frage ich dann nochmal an Thorsten vielleicht, aber wenn es in der Mannschaft nicht lief, aber ich glaube, das macht man heute nicht mehr, oder?
Heutzutage gibt es das nicht mehr so häufig, da hast du noch einen harten Kern von ein paar Spielern, die da noch dabei sind. Ansonsten musst du tatsächlich sagen, hat das sehr abgenommen mit diesen.
Wann warst du das letzte Mal betrunken?
Boah, darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Nein.
Aber es gab schon mal.
Ich kann mich gar nicht erinnern, das ist so lange
her. Das ist das. Das zeigt, dass du sehr pflichtbewusst lebst.
Genau, nee, also es gab jetzt auch nicht den magischen Moment im Winter. Ich glaube, dass es dann immer einige Faktoren sind, die neuen. Natürlich haben sie uns sportlich was gebracht. Sie kamen unbelastet hierher, vom Kopf her, das hat uns geholfen. Und dann ganz sachlich betrachtet, einfach viel weniger Fehler gemacht inhaltlich. Das heißt, weniger Gegentore. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, weil Tore haben wir in der Hinrunde auch schon geschossen. Es hat halt bloß nicht für Punkte gereicht, weil du im Schnitt 2 Gegentore kassiert hast. Und da sind wir einfach deutlich stabiler geworden. Und das sind viele Faktoren, die da ineinander greifen. Dann gewinnst du Spiele, dann wächst das Selbstverständnis der gesamten Mannschaft. Und dann gehst du in so einen kleinen Flow, dann wirft dich auch eine Niederlage mal nicht so zurück, wie es dann in der Hinrunde der Fall war. Die kleinen Dinge, ich erinnere mich an Darmstadt beispielsweise oder jetzt auch Nürnberg, die laufen dann in so einer Phase für dich, was du nicht immer erklären kannst. Aber ich glaube auch daran, dass man sich das erarbeitet. Ich glaube, dass wir in der Hinrunde auch viel gelaufen sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt mehr kämpfen und mehr laufen. Aber wir machen einfach deutlich weniger Fehler, deutlich weniger Gegentore. Und das ist halt in der Liga eine Basis, dass du Punkte holst.
Fjello, du hast die Mannschaft ja auch oft gesehen. Zuletzt gegen Hertha warst du auch im Stadion. Woran würdest du den Wandel festmachen? Ist es am Ende das, was Haube sagt, dass eben vielleicht eine Offensive mal so ein Spiel gewinnt, aber auf eine Meisterschaft gerechnet doch die Defensive, eine stabile Defensive ausschlaggebend ist?
Bei dem Punkt mit der Defensive bin ich hundertprozentig bei dir, aber um das beurteilen zu können, dafür bin ich einfach zu weit weg. Und egal, was ich jetzt sagen würde, das wäre irgendwas, was ich mir jetzt irgendwo herhole. Wirklich, das kann nur er beurteilen, der tagtäglich dann auch dabei ist. Nochmal, zweite Liga, je weniger Gegentore du bekommst, desto größer ist die Chance, dass du dann auch Spiele gewinnst und punktest.
Kannst du was zu den Neuzugängen sagen? Jetzt vielleicht gar nicht zu jedem Einzelnen, aber zur Summe. 6 Neuzugänge ist eine ganze Menge. Die spielen jetzt alle. Du warst selber Spieler. Wie ist das, wenn im Winter so viele Neue kommen? Du warst aber auch Trainer. Wie ist das für einen Trainer? Da kommt ja ein Stück weit Hierarchie nicht durcheinander, aber du musst sie neu ordnen. Und du musst vielleicht eben auch denen, die in der Hinrunde gespielt haben, sagen, Junge, jetzt nicht. Oder reicht da einfach, auf die Tabelle zu zeigen, guck hier, 13 Punkte, letzter, alles erklärt?
Naja, als Spieler, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, so war es zumindest bei mir, wenn du gemerkt hast, du bekommst Qualität dazu, dann wusstest du, hey, das ist eine Hilfe, die helfen dir und es geht nur um sportlichen Erfolg. Das ist mal das Erste, dass du siehst, dass sie einfach Qualität dazu bringen. Ansonsten, glaube ich, ist es auch zu einfach, jetzt nur zu sagen, die Neuzugänge sind dafür verantwortlich, weil nochmal, du musst sie, der Rest des Teams muss sie gut aufnehmen, du musst sie integrieren. Das ist auch nicht so einfach. Für einen Trainer bringen ihnen die Idee näher, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Und dann, ich glaube, Haupe hatte das vorher gesagt, Mann, dann ist es natürlich auch der Charakter der Mannschaft. Und wenn du einen guten Charakter in der Truppe hast und du sie schnell mit reinkriegst, dann passiert sowas, wie jetzt hier gerade passiert. Oder dann kann sowas passieren.
Man muss schon sagen, Rückrundenplatz 4, mit die meisten geschossenen Tore in der zweiten Liga, 23, die wenigsten kassierten, 13, das ist schon eine starke Zwischenbilanz. Haupe, ich weiß, wir sind längst noch nicht dort an dem Ziel, wo wir sein wollen, aber Stand jetzt, Stand heute, 14. April, liest sich das gut und wir haben schon Talks mit dir erlebt, wo wir schon, was weiß ich, gedacht haben und da bin ich demütig geworden, kannst dich drauf verlassen und ich sehe immer die Tabelle, es sind nur 2 Punkte Vorsprung bis zum ersten Abstiegsplatz. Und trotzdem, den Mutigen gehört die Welt, auch hier auf dem Podium, bin mal gespannt, wer sich rauswagt. Wer steigt auf, wer steigt ab, gibt es hier Prognosen? Dem Kollegen Fjell gefällt meine Frage, das merke ich schon.
Immer.
Aber Schalke zum Beispiel sieht momentan gerade mit dem Sieg in Elversberg schon ganz gut aus, oder?
Ja. Sieht gut aus, ja.
Thorsten hat ja schon gesagt, dass Dynamo nicht absteigt.
Ja gut.
Da haben wir uns ja, okay. Da sind wir uns alle einig.
Ja, na klar.
Du wolltest
wenn
ja,
wir jetzt nicht alle...
Du wolltest ja wissen, wer
absteigt. Da können wir abbrechen, wenn wir jetzt hier sagen würden, nee, wir steigen.
Also. Du wolltest ja wissen, wer absteigt und nicht, wer die Klasse hält.
Richtig. Also
ich sag Münster. Steigt ab.
Okay. Die haben ein ganz schweres Schlussprogramm. Ein ganz, ganz schweres Schlussprogramm, muss man wirklich sagen. Was ist denn mit Hertha BSC? Haben die es jetzt verspielt? Den Aufstieg, kennst du ja irgendwie Hertha BSC, dein Ex-Verein, haben gegen Kaiserslautern nach dem Sieg in Dresden, haben wir, Toni Leiste, wir müssen jetzt alles gewinnen. Dann kriegen sie gleich wieder gegen Kaiserslautern den Rückschlag. Oder geht da noch was? Vielleicht maximal Relegationsplatz, oder?
Wenn du dir die Tabelle anschaust, dann siehst du, dass alles eng beieinander ist, sowohl oben als auch unten. Deshalb wirst du da von mir nichts hören. Aber ich sag dir, wie es ist. Solange rechnerisch, und das hört sich komisch an, und ich würde auch jetzt 1 Euro oder 2 oder wie auch immer reinschmeißen, kein Problem. Aber solange rechnerisch alles möglich ist, musst du daran glauben und musst alles dafür tun. Und sowohl Münster wird es tun, um nicht abzusteigen, klar, und Hertha wird es genauso tun, um vielleicht auch noch aufzusteigen.
Dann lass uns mal ein bisschen über dich reden, Fiello. Du warst ja Spieler, Trainer, hast die Sportgemeinschaft als Spieler 42 Mal als Kapitän aufs Feld geführt, bist aufgestiegen, die Fans, wir haben es vorhin schon gesagt, haben dich Fußballgott genannt, du hast sogar einen eigenen Film bekommen zum Karriereende. Was unterscheidet diesen Verein, also die Sportgemeinschaft, von anderen, die du erlebt hast? Ist Dynamo immer noch so ein bisschen der etwas andere Verein für dich in deiner Karriere?
Weißt du, Jensi, nein, ihr lacht jetzt, weil das ist ja klar, jetzt sitze ich hier und jetzt kann ich loslegen und sagen, wie besonders. Aber Mann, das ist mein Herzensverein einfach. Und wer diese 5 Jahre als Spieler dann durchgeht, wird genau wissen, warum. Weil da Dinge dabei waren, die, Mann, die hättest du in dem Drehbuch einfach nicht besser schreiben können. Okay? Und da, nicht, dass ihr mich falsch versteht, da gehört auch dazu, ihr habt eine Stunde Zeit, um die Stadt zu verlassen. Also, aber alles in allem war das einfach sehr besonders. Dann durfte ich auch noch Trainer sein. Wer kann das sagen, dass der bei seinem Verein sowohl als Spieler als auch als Trainer arbeiten durfte? Das ist schon außergewöhnlich.
Gibt es für dich den Dresden-Moment, wo du sagst, der schießt dir sofort in den Kopf, wenn du an Dynamo und diese wunderbare Stadt denkst?
Jetzt im Moment, jetzt gerade in diesem Moment, okay? sage ich dir, keine Ahnung, in Offenbach, irgendeiner tankt sich durch, spielt den Ball rein, ich will ihn rausgrätschen und mache ein Eigentor. Das ist jetzt gerade in meinem Kopf. Und für mich ist ganz klar, alles klar, das war's. Das war's. So, und dann wissen wir ja, keine Ahnung.
Pass ist noch gut innen, ausgegangen, ne?
Pass nach innen, dann könnte ich schon mal ein Tor schießen, Haube, ich drehe über den Ball, Gott sei Dank. Weil dann, wer war das hinter mir hier? Wie hieß der Junge? Danny Shahin, genau, schießt ihn dann rein.
Der hatte damals einen guten Lauf.
Ja, man sollte so sein. Aber bis heute hat noch keiner verstanden, dass ich das Ding mit Absicht durchgelassen habe.
Schön,
aber
dass
nicht schlimm.
Kann.
Nicht schlimm.
Ach, Fiello, ich fand damals auch den getretenen Freistoß in Osnabrück, wo du die Bremer Brücke so ruhig gemacht hast, auch nicht ganz schlecht damals in der Relegation. Also es gibt schon ein paar Momente, die wunderbar waren oder dann in der zweiten Relegation.
Aber
die,
der war abgefälscht. Ja. Ne? Ich tue immer so, als wäre der voll geil gewesen, aber der war halt abgefälscht.
Aber das Tor damals hier im Relegation. Oh,
das war ein Traumtor.
Das war wirklich ein Traumtor.
Okay. Lassen wir es bei dir.
Habe, wie hast denn du, Fiello, als Spieler erlebt? Wo und wie hast denn du den Aufstieg damals in Osnabrück erlebt? Da warst du ja noch relativ jung.
Ja, da war jetzt noch nichts mit großartig raus in die Nacht durchfeiern. Fiello, natürlich, ich war U17, U19 Spieler. Dann bist du so oft wie möglich im Stadion, siehst die Jungs. Glaube, da hat man immer drauf geschaut. Dann irgendwann, als U19 Spieler, wurde mir gesagt, Taube, du trainierst morgen mal bei den Profis mit. Dann sitzt du da in der Kabine und dann muss ich wirklich sagen, du machst dir in die Hosen vorher. Aber ja, Fiello und auch alle anderen, das war ein sehr, 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 sehr cooler Umgang mit mir, auch als junger Spieler. Ich glaube, ich habe auch nicht viel Angriffsfläche geboten. Aber trotzdem, du trainierst dann mit so einem Spieler, mit der Erfahrung, mit der Qualität, dann siehst du, wenn der den Ball hat, das ist eine andere Ruhe, das ist was anderes. Und das war für mich besonders, auch weil Fiello sich ein, zwei Mal dann auch mir gewidmet hat und mir ein, zwei Sachen mitgegeben hat. Das sind so für mich die prägendsten Erinnerungen. Einfach, glaube ich, eine große Karriere hingelegt und hier bei dem Verein dann auch gebührend zu Ende gebracht.
Fiello, du hast selber gesagt, du bist dann ja auch Trainer geworden. Du hast im Nachwuchs angefangen und bist dann eingesprungen, als es mit Mike Walburgis hier nicht so gut lief. Und
ich verstehe das Raunen gar nicht.
Als es unter Mike Walburgis richtig schlecht lief. Würdest du im Nachgang sagen, dass du hättest in dem Falle vielleicht auch Nein sagen sollen und sagen, ich mache diesen großen Sprung, Trainer der ersten Männermannschaft, der Profis zu werden, noch nicht, weil, den Satz habe ich mir von Christoph Franke gemerkt, immer wenn der Name Christoph Franke fällt, ist das der Satz, der mir einfällt. Der hat mal gesagt, in dem Moment, wo du als Cheftrainer beginnst, läuft deine Zeit ab. Und da kannst du schon die Tage zählen, bis du entlassen wirst. Bei manchen dauert es dann kürzer, bei manchen länger, weil du dann irgendwo auf diesem Schleudersitz sitzt.
Also erstmal, Haube, vielen Dank für deine Worte. Ja. Hast du gut gesagt, jetzt so eine große Karriere war es auch nicht, aber es war schon okay. Das wollte ich dir vorhin auch noch mit deinem Stempel sagen. Also so gut war der Stempel dann auch nicht immer, aber okay, danke dafür. Weißt du, Tino, ich habe damals zu meiner Frau gesagt, das werde ich nicht vergessen. Wir saßen dann und dann sage ich, ey, das ist halt mein Verein, ich war beim Fußballlehrer und dann war klar, dass ich das mache. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mittwochs war, glaube ich, die letzte Prüfung. Donnerstag haben wir, oder habe ich dann die Mannschaft trainiert. Und ich habe zu meiner Frau noch gesagt, Diana, dir muss bewusst sein, wenn wir das jetzt machen, dann geht unsere Zeit hier irgendwann mal zu Ende. Das ist einfach so. Und das war schon so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Auf der anderen Seite war für mich ganz klar, ey, diese Chance bekommst du vielleicht nur einmal in deinem Leben. Und deshalb war dann auch nicht mehr viel mit überlegen, sondern ja, ganz klar, dass ich das machen will und auch werde. Was verrückt ist, Tino, dass du heute viele Sachen halt anders machen würdest, aber das bringt halt das Leben mit sich.
Ich lese meine nächste Frage. Was würdest du rückblickend anders machen?
Natürlich werde ich dir das jetzt nicht sagen, aber nein, durch die Erfahrung, die du einfach tagtäglich machst, könnte ich jetzt 5 Sachen sagen, die mir so nicht nochmal passieren würden. Aber dass du daraus lernst, dass du dich entwickelst, müssen sie ja passieren. Und deshalb war alles gut, so wie es war.
Wolltest du damals, vielleicht die eine Frage noch dazu, zu viel verändern? Du stehst ja auch oder standest damals, da kann ich mich sehr gut erinnern, wir waren damals zusammen im Trainingslager, also ich als Beobachter, in Lengenfeld
Und ihr habt Linien aufs Spielfeld gemalt und man hatte so das Gefühl, dass es vielleicht für den einen oder anderen Spieler auch zu viel war. Jetzt ist viel Zeit vergangen, deswegen frag ich dich einfach.
Naja, da wir unter uns sind, reden wir ja offen. Du hast ja eine Idee im Kopf, okay? Und natürlich gleichst du die Idee mit den Spielern ab, die du hast. Also was ich natürlich nicht machen würde, ist nur hohe Bälle spielen, wenn die Durchschnittsgröße, Haube, wie groß bist du? 1,77 ist, okay, das ist schon klar. Aber Mann, für mich war ja klar, und wenn du dir das mal anguckst, wenn ich dir heute Szenen zeige von der U17, wie ich gespielt habe, oder von der Profimannschaft oder von der U23, du wirst dieselben Prinzipien sehen, weil das ist halt was in meinem Kopf, was in meinem Herz ist. Und für mich war klar, wenn ich Trainer werde, dann mit einer Idee von dem Spiel, wie sie halt hier und hier drin ist. Jetzt wirst du sagen, hey, es hat halt nicht so funktioniert. Ja, und deshalb ging dann auch die Zeit zu Ende. Ganz einfach.
Du bereust den Schritt aber rückblickend nicht. Das hast du ja gerade schon gesagt, ne? Weil die Chance eben womöglich nur einmal da ist. Jens sagt immer den Spruch, sag du, ich krieg den hier so zusammen. Man muss das Leben vorwärts leben.
Und wie sagst du es immer? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Genau so sieht's aus, ja.
Das ist ein guter Satz übrigens, ja. Und aber eine Sache ist ja vollkommen klar. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich ja heute hier sitzen und denken, wie hätten das laufen können?
Ja, klar.
Also deshalb war alles richtig so.
Und dann danach viel Reflexion, viel Austausch. Was kam danach? Dann ging es ja auch irgendwann, wie du es prognostiziert hast, wie es klar war, irgendwann weg aus Dresden. Wie hast du das Ganze verarbeitet? Wie war das?
Boah, das war hart, oder? Das war sehr hart. Ja, wenn du so einer bist wie ich, der dann auch viel nachdenkt, ja, und viel auch bei sich sucht. Es ist einfach so, es gibt viele, die sagen, Mann, Haupe, der hat halt auch gespielt wie eine Funz und der auch und der auch und der auch. Dann machst du's, kannst du es dir leichter machen. Aber ich bin schon jemand, der dann reflektiert und guckt, hey, war es vielleicht das, war es vielleicht das? Und dann super GAU Corona, nur zu Hause, ja. Homeschooling mit den Kindern, oh mein Gott, das hat dich dann auch komplett umgebracht. Mein Sohn mit Schule hat er gar nichts am Hut. Aber egal. Nur so kurz nebenbei. Und es war nicht einfach. Ja. Aber ich meine, wenn du dir das dann anguckst, ich bin nach Nürnberg in die U23. Also, was ich dir damit sagen will, man, mir geht es um Fußball. Ich will auf den Platz. Ich will Spielern meine Idee von Fußball mitgeben. Will mit ihnen arbeiten, tagtäglich. Das ist das, was mich glücklich macht. Und in dem Fall, obwohl viele sagen, hey, das war ja ein Schritt zurück, du warst schon Profitrainer, war es ein perfekter Schritt.
Ist es dir da jetzt, weil irgendwann willst du ja wieder auf der Bank sitzen, egal welcher Club kommt, oder sollte es schon was Ambitioniertes sein? Was ich mich gefragt habe, Fiello, ist auch Ausland bei dir ein Thema oder hast du das eingegrenzt auf Deutschland?
Jensi, das Allerwichtigste ist, dass du dahinter stehst. Ja. Und ich bin nicht jemand, der sagt, weißt was, egal was jetzt kommt, ich mach das, weil ich muss mich damit identifizieren können, das muss mich glücklich machen. Und ich bin der Überzeugung, dass irgendwas kommen wird, was mich glücklich macht. Bis jetzt, die Sachen, die jetzt kamen, waren nicht diese 100%ige Überzeugung und deshalb bin ich noch nicht wieder im Job.
Was machst du gerade? Viel Reisen, ne? Viel hospitieren, Netzwerk pflegen, Spiele anschauen.
Ja, weniger Schule zu Hause sein. Aber manchmal fragst du dich dann schon, ey, kannst du mich vielleicht mal anrufen? Weil ich bin mir nicht so sicher, ob mein Handy wirklich noch so funktioniert. Vielleicht ist da irgendwas. Also es ist auch nicht so, dass alle Türen offen sind und du überall hin kannst. Aber na klar, versuchst du den einen oder anderen anzuschauen, um zu gucken, wie er was macht. Aber dann ist es einfach viele Spiele gucken. Auch deine eigenen übrigens noch, um daraus nochmal was mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall.
Also guckst du nochmal Spiele von als Hertha-Coach oder?
Zum Beispiel, ja.
Interessant.
Zum Beispiel, ja.
Apropos, weil du als Coach, du hast ja in Nürnberg auch den Can Uzun mitentwickelt, gefördert. Musste ich neulich jetzt an dich denken, als der Albert Riera gesagt hat, naja, sein Defensivverhalten ist ausbaufähig. Ich glaube, das kanntest du auch schon in Nürnberger Zeit, dann hast du das dem Jungen mit auf den Weg gegeben. Aber das ist ja so ein Riesentalent. An dem hat ja nun Nürnberg auch wirklich ein paar Millionen bekommen. Wie pläut man dem Jungen das ein? Oder muss man den einfach lassen, muss man sagen? Du bist vom Defensivverhalten einfach mal befreit.
Ja, nicht, wenn du ihn in Nürnberg hast, dann, wenn du vielleicht bei einem anderen Verein bist, der, keine Ahnung, 98% im Ball hat, dann kannst du vielleicht sagen, die 2%, wenn wir ihn nicht haben, brauchst du nichts zu machen, aber du hast alles gesagt, ein wirklich außergewöhnlicher Spieler, gesegnet mit einem unfassbaren Talent. Nochmal, er hat es ja auch schon bewiesen in der Bundesliga, dass er es kann, aber der jetzige Trainer ist der Meinung, er arbeitet zu wenig gegen den Ball. Dann wird der Junge zuhören und sagen, weißt du was, ich will spielen, dann zeige ich dir auch, dass ich gegen den Ball arbeiten kann. So einfach ist es. War das deine Frage?
Ja.
Super.
Eine Sache noch, ich habe dich übrigens neulich gesehen, im Zusammenhang mit Manuel Neuer. Kannst du dir denken, worauf ich...
Okay, bei Schalke habe ich nicht gespielt, nee. Bei Bayern leider auch.
Nein, aber du standst auf dem Rasen, da habe ich dieses wehende, schwarze Haar gesehen, beim ersten Spiel von Manuel Neuer.
Du hast vollkommen recht.
Auf dem Aachener Tivoli. Und weißt du, wer eine Riesenchance hatte gegen Manuel Neuer? Du! Dachte ich, den Kollegen kenne ich doch, der dort in dieser Szene war. Als der 40 geworden ist, habe ich Christian Fjell gesehen. In Aktion. Auf dem Aachener Tivoli.
Ja, man muss sich die richtigen Situationen rauspicken einfach, dass man irgendwann mal auf der Bildfläche ja. noch erscheint.
Großartig, ja.
Ja, Thorsten, kommen wir zu dir. Deine letzte Trainerstation ist jetzt, glaube ich, auch 2-3 Jahre zurück. Wie geht's dir und was planst du?
Ja, erstmal muss ich sagen, weil gerade die Frage kam, auch mit Dynamo Dresden, Herzensverein. Das ist mein Verein, Herzensverein. Hier habe ich alles erlebt eigentlich. Und ich muss sagen, hier bin ich ja, wie gesagt, Meister, Pokalsieger geworden, Fußballer des Jahres. 88 mit dem besten Jahr, UEFA-Torschützenkönig vor Klinsmann, Maradona. Und das waren meine besten Zeiten. Und ich habe eigentlich mit Dresden alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und da bin ich nicht bloß stolz drauf und deshalb wird es immer mein Verein bleiben, der Schwarz-Gelb-Verein, denn der hat mir alles gegeben und da habe ich so viele Bombenerfolge gehabt und da bin ich stolz drauf.
Jens hat es am Anfang gesagt, 191 Tore. Kleinen Applaus. 191 Tore hast du für Dynamo erzielt und das ist ein Rekord, der seit Jahrzehnten steht. Jetzt haben wir gerade in der Bundesliga erlebt, Bayern München hat auch so einen jahrzehntealten Rekord gebrochen. Glaubst du, dass diese Marke, diese 191 Tore im schwarz-gelben Trikot noch mal jemand überbietet?
Ich hoffe nicht, weil es soll so bleiben. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir im Europapokal erstmal gesperrt sind, ist ja noch so, dass ich das, aber das, ich gehe immer wieder beim letzten Spiel als letzter Torschütze ein gegen Belgrad. Das habe ich nicht
das
so
darf,
gerne.
Das darf sich noch mal ändern.
Nee, das okay. könnte sich noch ändern. Ob ich das noch erlebe, das, davon gehe ich mal aus, ja. Aber
sonst ist heute viel Optimismus.
Gibt es von den 191 Toren eins, was dir sofort in den Kopf kommt? Ich meine, Fiello hat den Ball durchgelassen für Sahin. Das hast du, glaube ich, damals nicht gemacht, oder? Du würdest nie durchlassen für Ulf Kirsten oder so. Du hast die alle selber gemacht.
Ja, ich muss sagen, ich kam ja aus der Jugend. Ich bin mit 12 auf die KHS gekommen. Habe ich alles hier bis zum 18. Lebensjahr mitgenommen. Und dann wurde ich in die erste Mannschaft geholt. Dann wurde ich nach 2 Jahren schwer verletzt. Und deshalb habe ich dann nur noch 1 Jahr mit dem linken Bein trainiert und dann war ich dann beidbeinig. Und das war mein großer Vorteil dann, den ganzen Oberliga-Jahren in der Bundesliga. Selbst auch dann, wo ich noch in Istanbul gespielt habe, habe ich ein Tor geschossen bei Hannover 96 noch. Das ist natürlich der Club, den ich wünsche, der aufsteigt. Das haben wir vergessen, weil du vorhin gefragt hast.
Siehst du?
Das wünsche ich mir, dass sie vielleicht auch einen Aufstieg schaffen. Und da muss ich sagen, das war mein Vorteil. Und ja, und dann habe ich natürlich... Ich bin nicht so viel gerannt wie der Ulf, aber bin weniger, aber ich bin ein Spezialist gewesen im Strafraum. So war so körperstark, beidbeinig, habe 11 Meter mit links und rechts geschossen. Das ging auch meistens gut. So, und,
kriegen wir noch das Lieblingstor?
Das Lieblingstor sind so viel gewesen, ich muss jetzt überlegen.
Aber du hast jetzt nicht das Tor, wo du sagst, das kommt dir sofort in den Kopf.
Nein, ein Tor kommt mir noch in den Kopf, muss ich leider sagen, das habe ich in Istanbul mal geschossen. Da haben wir gegen Sevilla gespielt, ja. Erste Runde mit Maradona. Dann sollte ich in der 80. Minute ausgewechselt werden. Es lief nicht so und ich war schon kaputt. Und bin dann praktisch zurückgegangen vom 16 Meter, 10 Meter. Und aus dem Nichts hat mich dann ein Spanier angespielt. Der hat mich übersehen, habe mich bloß rumgedreht, habe ins Tor geschossen. Da war ich der Held, obwohl ich ausgewechselt worden bin.
Das wollte ich sowieso mal fragen, Thorsten. Das Abenteuer Türkei war ja durchaus ein erfolgreiches, aber so richtig lange bist du in der Türkei nicht geblieben. Hat es da Heimweh? Hat der Döner nicht geschmeckt oder woran lag das?
Nein, dann kam ein englischer Trainer.
Okay.
Ein gewisser Likens oder so, der hat dann englische Spieler geholt und damals war es also mit drei Spielern im Aachen ja. konnte man spielen. Das war bei uns Reinhard Stumpf, Falco Götz und meine Wenigkeit. Und dann sind wir alle ausgeliehen worden praktisch. Ich war dann noch in Jena, ja. Saarbrücken und Köln lange so. Dann war die Zeit dort vorbei. Und dann bin ich zu Hannover 96 nochmal gewechselt.
Du hast schon ein bisschen beschrieben, wie dein Karriereverlauf war, gerade in der Jugend. Aber sag, 191 Tore hat viel auch mit dem Torriecher zu tun. Kann man das lernen? Hast du das gelernt? Du hast vorhin auch von Hansi Kreische gesprochen, mit dem du viel gesprochen hast. Aber
ich weiß nicht,
Torriecher kann man doch nie trainieren.
Nein, das kann man auch irgendwie nicht lernen. Aber was Hansi mir immer mitgegeben hat, ich soll im Strafraum nicht so scharf schießen, Genauigkeit schieben, lang manchmal, in linke Ecke, rechte Ecke. Und deshalb verzweifle ich manchmal, wenn unsere Dynamos hier vorm Tor stehen und fangen mit von 7-8 Metern voll drauf zu hauen immer. Der Ball muss aufs Tor kommen, nee, und die Ecken schieben, das langt manchmal. Und das habe ich mal angenommen und habe viele Tore eigentlich so, wo ich in die Ecke geschoben habe, oder ich war auch sehr kopfballstark, auch mit meiner Größe bloß, das war unheimlich, das hatte ich, aber als Fußballer hatte ich sehr viel Talent gehabt, muss ich sagen, dass man das alles eintrainieren kann, das glaube ich nicht.
Lass uns nochmal zurückschauen auf diese schöne Saison, die beste Dynamo-Saison, wo du mitgespielt hast, war, gibt es jetzt auch in der ARD-Mediathek, eine wunderbare Doku vom geschätzten Kollegen Uwe Karte. Damals habt ihr endlich wieder den Meistertitel zurückgeholt nach Dresden, nach dieser elendlangen Zeit zurückgeholt vom BFC Dynamo, und ihr seid erstmals ins Europacup-Halbfinale vorgestoßen. Was war in der Saison, in dieser magischen Saison 1988-89 für dich der Moment?
Eigentlich ging's ja schon los mit dem ersten Spiel gegen FC Aberdeen, ja. Der erste Runde. Das war
diesen starken Trikots, die ihr damals anhattet.
Ja, dann, ich muss sagen, beim Hinspiel in Schottland, der Kabinengang raus zum Platz, der war schon unheimlich, weil die alle so 2 Meter groß waren. Und die hatten schon Respekt. Ja. Aber dort haben wir durch den Ronny Teuber, muss ich sagen, den 0-0 geholt und haben dann hier 2-0 gewonnen. Dort sind wir praktisch in Flow reingekommen und haben mit den nächsten Gegner, wisst ihr alle, dann AS Rom mit Rudi Völler. Das war auch so ein, ich sag mal, ein Glücksmoment. Dann vorm Spiel fing es an zu schneien. Da waren ja bei Rom waren 3-4 Brasilianer dabei. Dann war kalt, die kam mit Mütze raus. Und da jedenfalls, und wir haben sehr kampfstark auf dem Boden mit Ulf, Mingus, Sami. Und da haben wir die niedergekämpft und sind dann weitergekommen bis ins Halbfinale.
In Rom auch damals 2-0 gewonnen. Um die Mittagszeit,
weiß ich. Mittagszeit, noch. Um 1, ja.
Wir sind gerade aus der Schule gekommen und haben Dynamo angeschaut.
Letzte Stunde ausfallen lassen, oder?
Na klar, für Dynamo immer, auf jeden Fall. Also es war eine legendäre Mannschaft, oder?
Das war eigentlich mit die beste Mannschaft und ich muss sagen, wir waren topfit. Ja, in der Mannschaft stimmte alles, aber ich glaube, Fiello oder Haube hat es vorhin gesagt, wenn das in der Mannschaft einmal stimmt, die Alten tragen die Jungen mit, das ist eine Mannschaft, jeder gibt alles für einen anderen. Das war bei uns so und natürlich macht das auch durch die Erfolge aus. Wenn man Erfolge hat, hat man das Selbstvertrauen, geht in jedes Spiel mit sehr viel Mut und das ist das Wichtigste im Fußball, wenn man das hat.
Nun warst du aber auch zuletzt in Krefeld, habe ich gelesen. Dort haben sie ja dieses Spiel da nochmal für sich selbst gefeiert. Also, wie gesagt, wenn ich da an Krefeld und Uerdingen denke, das ist wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung.
Ja, also ich war noch nie da. Ich war nicht
da. Aber Atze Döschner war da, oder? Also aber du wärst eingeladen gewesen, ne?
Ja.
Du bist dann aber nicht gefahren.
Nee.
Oh gut. Kannst du das jetzt nochmal irgendwie, weil es ja jetzt nun 40 Jahre zurückliegt, dieser 19. März.
Jeder, der drüber spricht oder der mit mir spricht oder uns anspricht, der sagt, was war denn dort los, haben die das verkauft, das Spiel. Das wisst ihr alle, das Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen. Halbzeit stand es 3-1, dann musste der Jens Rame ins Tor. Und der Jago wurde schwer verletzt, dann musste darauf noch aufhören, wisst ihr alle noch. Und mir tut im Nachhinein einer weh, die ganze Mannschaft hat versagt, aber der junge Jens Ramme, der könnte eigentlich für mich und gar nicht dafür. Der hängt in 1-2 Toren drin, aber die ganzen Alten, wir als Mannschaft haben versagt, aber nee, Jens Ramme. Und dann habe ich es irgendwann mal getroffen gehabt, der ist jetzt ganz normal vom Fußball weg. Aber der tat mir eigentlich richtig leid, weil der dort am wenigsten dafür konnte.
Das war für ihn das Ende seiner Fußballerkarriere quasi, ne? Diese Saison dann, er hat ja dann noch ein paar Spieler machen müssen als Ersatz für Jakubowski, aber ja, dieser Uerdingen-Abend war für ihn ganz schlimm.
Trauma. Trotzdem mit den heutigen Videobeweis wäre das so nie ausgegangen, das Spiel.
möglicherweise.
Nee.
Gehen wir zurück in die Gegenwart, oder? Niklas, du spielst gerade, du redest ja gerne über dich selbst. Nee, eher nicht. Aber wir wollen es trotzdem mal tun. Kann man, also ich pirsche mich mal vorsichtig an. Kann man sagen, du spielst gerade eine deiner besten Spielzeiten, also 5 Tore, 7 Vorlagen, bester Scorer, mehrfach in der Kicker-Elf. Lass uns das mal einordnen. Das ist schon momentan wirklich eine ordentliche Saison, oder?
Ja, für mich persönlich ist es eine ordentliche Saison, wenn wir...
Ist auch ein bisschen dein Anspruch.
Ja, ich glaube, man muss das auch mal so betrachten, dass ich jetzt von der Positionierung her einfach weiter vorne unterwegs bin. Ich kann mich erinnern, als ich den Sprung zu den Profis geschafft habe, da war ich nicht in der offensiven Position, sondern war meine Aufgabe eher, dieses Übergangsspiel, das Spiel nach vorne zu treiben. Dann kommst du nicht automatisch auf Tore und Vorlagen. Natürlich, in der Position, in der ich da bin, musst du auch einen Scorer bringen. Das bringt die Position mit sich, aber ich glaube, dass es auch auf ganz andere Dinge ankommt. Wir haben darüber schon ein paar Mal geredet. Ich definiere meine Leistung nicht über Tore und Vorlagen, weil ich weiß, was bei so einem Spiel über 90 Minuten dazugehört und wie sehr du auch sonst die Möglichkeit hast, so eine Dynamik oder so ein Spiel auch auf deine Art zu beeinflussen, ohne dass du am Ende als Torschütze oder Vorlagengeber gezählt wirst. Und deshalb freue ich mich über persönliche Scorer, aber das ist ehrlicherweise nicht das, was mich antreibt.
Ich mag ja auch deine Bescheidenheit, die steht dir auch sehr gut. Und trotzdem finde ich, und Tino hat es auch schon mehrfach gesagt, du hast wirklich jetzt auch nochmal den Schritt gemacht. Du bist reifer, erwachsener, das liegt nicht nur an der 30, sondern auf und neben dem Platz merkt man, du bist da wirklich angekommen und hast nochmal einen Step gemacht im Vergleich zu den Spielzeiten davor.
Ja, also man persönlich nimmt das vielleicht bei sich selbst gar nicht so sehr wahr, weil ich bin immer noch der Gleiche vom Charakter her wie sonst auch. Aber natürlich wächst man auch ein bisschen mit der Verantwortung, die man trägt. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich die letzten Jahre ja auch von mir erwartet wird, dass ich auf dem Platz vorangehe. Ich glaube, dass ich das immer versuche. Jetzt in der Rolle als Co-Kapitän, wenn Stefan nicht spielt, als Kapitän, klar, bedeutet das mehr Verantwortung und vielleicht noch mehr nach links und rechts schauen in der Mannschaft, Aufgaben übernehmen. Aber ganz wichtig, einfach authentisch zu bleiben, dass man selbst ist, weil so kriegt man dann auch den Respekt der Mannschaft.
Haube, woran machst du aber für dich fest, ich habe ein gutes Spiel gemacht, wir haben gewonnen und ich kann eine Schnitzel essen? Also wenn du sagst, es ist Tor, ist es nicht, der Assist ist es nicht, es sind auch nicht die Laufkilometer, weil man muss die richtigen Wege laufen, ist das dann ein Zweikampf, ist das, wo du einfach einen Laufweg oder einen Ballweg zugemacht hast, woran macht ihr das fest, woran machst du dein gutes Spiel fest?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich selbst ganz gut einschätze und reflektieren kann und dann ist es gar nicht, dass ich jetzt sage, jawohl, ich habe ein Tor gemacht, jetzt kriege ich eine 1,0 beim Kicker. Wenn ich es nicht mache, dann wiederum nicht, sondern du hast ja ein Gefühl im Spiel, bin ich gut drinne, gewinne ich Zweikämpfe für meine Mannschaft, kreiere ich Chancen, ohne dass ich jetzt vielleicht die Vorlage oder das Tor habe. Du hast da schon ein Gefühl dafür, war es heute gelungen oder nicht. Viele Dinge, die vielleicht von außen nicht immer so betrachtet werden, auch vor allem, was das Spiel gegen den Ball angeht, wie coachst du deine Mitspieler, da spielen so viele Dinge mit rein. Am Ende kriegst du ein Gefühl dafür, war es heute ganz, ganz ordentlich oder nicht.
Was von außen auch auffällt und was am Ende so ein statistischer Wert ist, ist deine Spielzeit. Du hast, glaube ich, 2 Spiele über die volle Spielzeit gemacht, wirst oft ausgewechselt, 60., 70. Minute. Ist da ein System oder ist das Zufall oder ist das einfach irgendwie auch, dass Luca Hermann auch mal spielen soll?
Ja, grundsätzlich fällt es mir schwer, so ein Spiel irgendwie mit Auge zu spielen und zu gucken, dass ich hier nochmal ein bisschen Kraft spare und da noch einen Weg weglasse. Ich glaube auch, dass das auch, ja, vom Trainer eingefordert wird, das ist Vollgasveranstaltung, sagt er immer selbst. Und das bedeutet auch, wie ich sagte, Wege, die vielleicht von außen nicht so gesehen werden, gegen den Ball, den Gegner anzulaufen, wieder Anschluss zu laufen. All diese Themen, das versuche ich mit 100% zu machen. Und ja, dann kann es passieren, dass der Trainer dich mal eher rausnimmt. Grundsätzlich will ich natürlich auch so lange wie möglich spielen, will ich 90 Minuten spielen. Aber zum Schluss geht es einfach nur darum, das Ergebnis zu erzielen.
Wie fühlt sich das an, wenn man seine Nummer dann sieht auf der Tafel? Oder kriegt ihr schon vorher ein Signal, weißt du, jetzt noch 5 Minuten, dann wird gewechselt?
Nee, in der Regel ist es so, dass du die Tafel anschaust, dann siehst du deine Nummer, dann bist du damit glücklich oder nicht und dann gehst du raus. Also ja, es ist ja so.
Aber bei Münster war es ein schöner Abgang. Also mit 2 Vorlagen und 2 geschossenen Toren, da kann man sich dann auch mal ein bisschen feiern.
Da muss man ja eher ausgewechselt werden, damit man den extra Applaus bekommt.
Richtig.
Da wäre es ja eine Beleidigung, durchspielen zu müssen.
Ich meine, das geht jedem Fußballer so. Du willst so lange wie möglich spielen, du willst durchspielen, aber wir haben halt auch gute Jungs, die reinkommen und die auch zu Recht sagen, und die Leistung bringen können und vielleicht auch nochmal was anderes geben können in so einem Spiel, als ich dann vielleicht nach 70, 80 Minuten. Von daher, der Trainer trifft am Ende die Entscheidung und ich sage das nicht einfach so, sondern ich meine das so, mir geht es einfach nur darum, dass wir die Spiele erfolgreich zu Ende bringen. Wenn jemand für mich reinkommt, der nochmal einen super Input hat, dann haben wir doch alle davon was.
Fiello, wie siehst du die Karriere des Knirpses, der damals in die Kabine kam und die Hosen voll hatte und dem du dann den einen oder anderen Tipp gegeben hast, der jetzt irgendwo Denker und Lenker des Dynamo-Spiels ist?
Mann, das macht ihn ja sympathisch, weil frag mal den Kollegen Thorsten Gütschow, wenn da früher Youngsters hochkamen, die haben gar nicht überlebt. Also das war, ey, das könnte Konkurrent sein. Vollgas, sage ich gerade was Falsches, Thorsten, oder? Dankeschön. Weil bei mir nicht mehr so schlimm wie bei dir, aber ging es in die ähnliche Richtung. Im ersten Training hast du gesehen, und das sage ich jetzt nicht, weil du nette Worte zu mir gesagt hast, nicht, dass du denkst, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Du siehst ihn, diese kurzen Bewegungen, du weißt nicht, in welche Richtung er geht, technisch gut. Das nervt, man, vor allem so ein Spieler wie mich, der dann halt auch nicht schnell ist, das nervt dann schon schnell, aber du siehst halt auch, boah, der Junge ist richtig gut. Und ich meine, wer seine Karriere, ja, wer da nochmal drauf schaut, dann sieht man, wo er war und was er für einen Weg genommen hat. Und für mich jetzt keine Überraschung, wenn man jetzt sieht, in welchem Alter er ist, was er gesehen hat, dass er ja hier einfach eine wichtige Rolle übernimmt. Und nochmal, das ist viel wert für einen Trainer, einen Spieler, der so denkt, wie er das tut. Weil in der heutigen Zeit, glaub es mir, es gibt einfach viele, die meinen, sie können alles, sie wissen alles, sie sind eigentlich die Besten und müssten eigentlich schon in Barcelona spielen. Sage ich was Falsches. Und deshalb, ohne mit seinem Trainer jemals gesprochen zu haben, weiß ich, dass so ein Charakter mit dieser Qualität natürlich für den Trainer eine große Hilfe ist.
Ja, aber Haupe, ich finde ja, du bist ja nicht nur jetzt der Mittelfeldspieler, sondern eben auch der Führungsspieler. Wie definierst du deine Führungsrolle? Ich finde ja, du ergänzt dich wunderbar mit Stefan Kutschke. Ich glaube schon, dass Stefan Kutschke und du, dass ihr unterschiedliche Ansätze wählt. Aber ich finde, das ist belebend für euch und für die Kabine, oder?
Ja, natürlich unterscheiden wir uns in ein paar Aspekten. Wichtig ist, dass wir beide uns sehr, sehr gut verstehen, dass wir viel im Austausch sind über verschiedene Dinge. Wie definiere ich Führungsspieler? Ich habe verschiedenste Kapitäne auch jetzt in den letzten 10 Jahren, die ich dabei bin, erlebt. Da hast du alles dabei an Charakteren. Ich glaube schon, Kapitän und Führungsspieler, das bist du in erster Linie mit Leistung auf dem Platz. Das ist für mich das alles Entscheidende. Und wie trittst du auf dem Platz auf? Wie coachst du Mitspieler? Wie ziehst du vielleicht auch die Mannschaft in ein paar Momenten mit? Das ist meine Definition. Natürlich darüber hinaus, neben dem Platz hast du Aufgaben. Natürlich bin ich ein anderer Typ, als das der Kutsche ist. Und ich glaube, wie du schon sagst, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen und wir beide im Sinne des Vereins die Aufgabe gut erledigen.
Aber wenn ich dich auf dem Platz, es wird ja immer gesagt, der Kutsche ist der Emotionale. Aber wenn du im Schiedsrichter, und bist ja dann häufig als Kapitän der Hauptansprechpartner für die Schiedsrichter, da kann der Kollege Niklas Hartmann auch mal sehr, sehr emotional werden, oder? Also das im Gespräch, im 1-zu-1-Gespräch mit den Schiedsrichtern.
Ja, also wenn ich auf dem Platz nicht irgendwann mal emotional werde, wann denn sonst? Ich meine, guck dir das an, hier in dem Stadion, also wie willst du denn da noch sachlich bleiben? Also alles okay, ich habe mich schon im Griff, aber...
Sag mal, ich bin ja fast geneigt nochmal, ich hatte ja damals eine Paul-Will-Wette, ich bin ja fast geneigt, jetzt nochmal eine kleine Wette rauszuhauen. Fünfte gelbe Karte. Um die kommst du nicht mehr drum rum, oder?
Ich möchte darüber gar nicht viel sprechen, weil dann geht's immer in die Hose.
Okay.
Das ist,
dann mach
so.
Ich's.
Ja, dann sprich gern du.
Also wenn Haupe, ich sage, er kriegt sie und wenn er sie nicht kriegt, würde ich mir einen schönen Wetteinsatz überlegen.
Halte ich dagegen, weil ich erlebe ja Niklas,
ja.
Der hat sich ja im Griff, die Emotionen sind da, aber er weiß genau, auf was es ankommt.
Ich muss ihn ja jetzt motivieren,
ja, ich weiß,
ich muss ihn sticheln. So, ich glaube, er würde sich freuen, wenn er dann nach dem Kiel-Spiel dasteht und sagt, okay, siehst du, ich bin ohne gelbe Karte rausgekommen.
Hätte ich nichts dagegen, wäre der Plan, aber... Vor allem im Mittelfeld weißt du nie, was für ein Spiel auf dich zukommt und was Situationen warten. Und
ich freue mich jetzt nicht. Also beim Kollegen Will hatte ich mich dann wirklich gefreut, als der die fünfte bekommen hat. Da kann ich mich noch erinnern. Würde ich mich jetzt nicht freuen, weil dich brauchen wir auch noch in den kompletten fünf Spielen. Also versuch das mal zu vermeiden.
Das ist der Plan, das zu vermeiden.
Ja. Genau.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass Paul Will jetzt nicht so dein Lieblingsspieler war?
Doch. Bei uns ist alles okay. Wir haben sogar noch gekocht. Also Tino musste ja für mich kochen mit Paul Will. Und also da war alles okay. Ich hatte mich mal noch bei Patrick Edrich bedankt. Der hatte damals die fünfte gelbe Karte gezeigt. Also der jetzt seine Karriere beendet. Und von daher war alles gut. Also ich habe die Wette gewonnen, wie ich alle meine Wetten zuletzt gewonnen habe hier in diesem Podcast. Und vielleicht ist das ja die erste, die ich verliere.
Werbung.
Ich will jetzt noch ganz kurz was sagen zur limitierten Fandose, die es gibt von unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsener zum 73. Geburtstag der Sportgemeinschaft. Nur solange der Vorrat reicht. Ich bremse mal hier ein. Die Sonderedition gibt es dort überall, wo es Radeberger Pilsener gibt, im ausgesuchten Lebensmittel- und Getränkemärkten sowie in den Fanshops von Dynamo Dresden und der Exportbrier Brauerei in Radeberg.
Und Traditionsspieltag, Stichwort Rekorde. Er, Hansi Kreische, hatte ganz, ganz viele oder hält sie immer noch, wahrscheinlich auch manchen für die Ewigkeit. Jetzt im Kreisel, ab Donnerstag erhältlich im Fanshop, Samstag auch, denke ich, rund ums Spiel, in den DDV-Lokalen. Einfach mal reingucken. Schönes Ding, auch mit Hansi.
Haupe, weil wir bei den Rekorden sind, der Papa von Hansi Kreische, also Hans Kreische, der ist auch Rekordhalter, bei seinem Treffer im FDGB-Pokal, 13. März 1960, da war er 37 Jahre oder genau genommen 13.611 Tage alt. Das habe ich ausrechnen lassen, also ich habe das jetzt nicht zusammen addiert. Und damit ältester Torschütze in der Geschichte der SGD. Der Rekord könnte noch fallen in dieser Saison. Der Kollege Kutschke, wenn er nochmal trifft. Trifft er nochmal, der Stefan, in dieser Saison?
Ja, also Stefan,
dann ist er Rekordhalter. Ich weiß nicht, ob ihn das jetzt besonders motivieren wird.
Ich glaube, dass das nicht sein wahnsinniger Antrieb ist. Ich glaube, er würde es gerne nehmen, aber für ihn steht auch das Große und Ganze über allem. Und wenn es dann mal mit dem Tor klappt, umso besser.
Aber schauen wir noch mal kurz auf den Samstag, dann da unten, auf El Bochum. Thorsten, da kommt dein früherer Teamkollege Uwe Rösler. Was wird das für ein Spiel?
Dynamo wird das Spiel machen. Bochum, ich kenne Jan Rösi, der wird erstmal versuchen, die eigene Hälfte zu verteidigen, zu kontern. Und solange es 0-0 steht, ist Bochum gut im Spiel. Aber fußballerisch sind wir besser. Und mit den Zuschauern, mit dem Heimvorteil hoffe ich und ich denke schon, dass wir das Spiel gewinnen werden. Obwohl, es wird ein Kampfspiel, weil Bochum ist athletisch fit und kommt über Zweikämpfe, über zweite Bälle. Die sind immer sehr präsent. Und haben natürlich eine richtige Mentalität. Eigentlich kämpfen mehr Fußball als wir spielen, aber sind sehr gefährlich auch. Und es wird eine harte Nuss, aber ich denke, mit den Zuschauern ist das eine lösbare Aufgabe.
Aber könnt ihr mir bitte versprechen, dass ihr pünktlich bei der Ausrüsterkontrolle seid?
Ist das jetzt also nach außen gedrungen sozusagen? Also war tatsächlich Thema.
40 oder 50 Sekunden haben da gefehlt. 50, danke nochmal für den Hinweis, 50 Sekunden und das nimmt der DFL oder DFB, nehmen das sehr genau. Wenn da 50, ich kenne es auch vom Handball, da wird genau im Protokoll festgehalten, wenn die Sitzung beginnt. 16:01, 16:02 und das ist dann schon zu spät.
Ja, ich glaube, als wir zu spät waren, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, Wochen her.
Wochen.
Also das war Thema bei uns, dann haben wir auch unseren eigenen Zeitplan ein bisschen nochmal angepasst. Ja, am Ende haben wir keinen Einfluss drauf, was die Zeiten sind, was die Strafen sind. Am Ende kann man nur versuchen, das zu vermeiden.
Niklas, beliebte Journalistenfrage im Hinspiel. Es war so ein Spiel, wo ihr auch ziemlich unter Druck standet. Ihr habt in Bochum gewonnen. Inwiefern spielt das noch eine Rolle? Holt man sich sowas zurück? Guckt man nochmal auf so ein Hinspiel? Oder Fiallo, du, Frage dann an dich als Trainer. Nutzt man das als psychologisches Moment oder ist das eigentlich ein anderes Spiel Samstag?
Also ich glaube, dass in der Analyse vor dem Spiel schon noch mal ein paar Szenen kommen werden. Auf der anderen Seite weißt du ja auch, dass der Gegner ja auch Dinge anders machen wird, als er sie im Hinspiel gemacht hat. Das heißt, so hundertprozentig weißt du dann nicht, was da auf dich zukommt. Umso wichtiger, dass wir klar sind, was wir vorhaben, was wir machen wollen. Das ist dann entscheidender.
Deswegen habe ich ihn antworten lassen.
Es war also auch die Trainerantwort.
Perfekt. Ganz genau.
Ist das mal eine Karriere für dich vielleicht, Niklas? Trainer jetzt?
Stand jetzt, sehe ich es nicht.
Haube will doch in Dresden leben bleiben.
Ach so, ah.
Ja.
Guter Einwand. Ja.
Dieser Traditionsspieltag, wir haben es ja jetzt gelernt, der findet zum 10. Mal statt. Das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie Wasser in den Wein schütten, aber es ist nicht immer der geglückte Spieltag für Dynamo Dresden. Aber hier sitzen einige Protagonisten. Ich erinnere mich an den 21. April 2019. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe mir damals aufgeschrieben, Dynamo spielt überragend, gewinnt 3:0 gegen Köln. Die Stimmung ist herausragend. Es war ein wunderbarer Tag. Kannst du dich daran erinnern? Du warst Trainer dieser Mannschaft. Aber du bist, glaube ich, bei der anderen Mannschaft angewechselt worden.
Ich kann mich erinnern an beide Spiele in der Saison. Also und das Spiel hier. Ich kann mich noch erinnern, danach sind wir zurückgeflogen und dann kamen ein paar Jungs zu mir und meinten, was geht denn in der Schüssel eigentlich ab? Das war auch für die Jungs, die zum großen Teil Bundesligaspieler waren, hier nochmal was anderes.
Ja, vor allen Dingen tat es so gut, weil wir im Hinspiel, an das Hinspielergebnis erinnere ich mich gar nicht mehr, da ordentlich einen auf den Nuss bekommen haben und das Rückspiel lief dann umso besser.
Ja, und glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es auch total verdient, der Sieg damals. Ich habe meine Familie zumindest mal wieder gesehen. Sagen wir mal, das war der positive Aspekt für mich an der Stelle, aber natürlich war es jetzt nicht rundum gelungen.
Erinnerst du dich noch? War ein schöner Spieltag. War wirklich eins der besten Spiele damals in der Rückrunde.
Ey, das war eine Kölner Mannschaft mit...
Weißt du, wer dort im Sturm spielte?
Mann, dann bitte.
Modest und Terode standen dort.
Aber erklär mir, warum fragt er mich, wenn er selber beantwortet?
Ja, weil ich heute extra nochmal nachgeguckt hatte.
Wen hast du genannt gerade? Modest und wer noch?
Terode.
Und weißt du, wer eingewechselt wurde?
Ja.
Cordoba wurde auch noch eingewechselt. Weil da dachte ich noch, boah, scheiße jetzt. Könnte es nochmal eng werden.
Nee, war gut.
Mhm.
Kapitän übrigens Sören Gonter.
Mhm.
Ja, also vielleicht ein gutes Ohm.
Und würde ich sagen, mit der Erinnerung gehen wir aus dem Abend, die nehmen wir mit in den Samstag. Wir sagen danke für diesen launigen, unterhaltsamen Abend. Danke vor allen Dingen an unsere drei großartigen Gäste. Thorsten Gütschow, Niklas Hauptmann, Christian Fjell.
Vielen Dank.
Dankeschön. Dankeschön. Danke an unser Team hinter den Kulissen, links und rechts von der Bühne. Und wir sagen danke auch Radeberger, ein treuer Partner. Passt auch zum Traditionsspieltag, oder Jens?
Definitiv.
Schwarz-Gelb-Podcast und Radeberger, das ist auch Tradition.
So sieht das aus. Also wirklich vielen Dank an euch. Vielen Dank an Sie und euch, an alle Zuschauer und Zuhörer. Und ja, wir freuen uns auf Samstag, auf das Heimspiel gegen den VfL Bochum, auf die letzten 5 Spiele, wie sagen wir mal so schön, in der Crunch-Time der zweiten Bundesliga. Und wir sind vom Klassenerhalt ganz, ganz fest überzeugt. Wünschen einen schönen Abend hier aus der VIP-Area in unserem Wohnzimmer im Rudolf-Habich-Stadion. Dankeschön!
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.